Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen zu einer exklusiven Preisverleihung, die uns auch noch mitnimmt auf eine Reise rund um die Welt. Romane aus Haiti, aus Bulgarien, dem Iran, aus Nigeria, England und der Ostukraine sind für den Internationalen Literaturpreis nominiert. Der wird zum 12. Mal verliehen von der Stiftung Elementarteilchen und dem Haus der Kulturen der Welt. Und der Intendant des Hauses ist hier bei mir, Bernd Scherer. Schön, dass Sie da sind, Herr Scherer. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Ich habe so das Haus der Kulturen der Welt vor Augen, diese herrliche Dachterrasse mit Blick auf die Spree. Da wären jetzt alle Preisträger normalerweise anwesend, oder? Schauen Sie da ein bisschen mit einem weinenden Auge hin?
Ja, also morgens um 10 wären die noch nicht da, aber am Nachmittag, wenn die Sonne untergeht, würden wir feiern eigentlich Literatur am Haus. Und zusammen mit der Literatur dann auch einen Cocktail trinken, sodass eine ganz andere Atmosphäre natürlich da ist, wie hier im Studio. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sind wir sehr dankbar, dass wir in einer Situation, wo unsere Türen geschlossen worden sind, wenn man so will, der Boden sogar verloren wurde, dass wir einen Gastgeber gefunden haben mit dem Deutschlandfunk Kultur.
Und Radio geht ja auch raus in die Welt. Was würden Sie den Preisträgerinnen und Preisträgern denn gerne sagen heute?
Ja, eigentlich sind wir ja natürlich in einer tiefen Krise. Aber selbst meine Erfahrung im Haus der Kulturen der Welt hat gezeigt, dass eigentlich wir immer besser aus den Krisen herauskamen, als es die Situation vorher war. Vielleicht die härteste Krise, die wir momentan verfolgen weltweit, ist natürlich die Situation in den USA, wo sehr viele schwarze Mitbürger wirklich unter Gewalt leiden und diese Gewalt jetzt zum Ausbruch gekommen ist. Gleichzeitig das Coronavirus wütet. Aber auch da ist eigentlich die Hoffnung eher, dass sich die grundlegend strukturelle Situation vielleicht in der Zukunft eher verbessert.
Und da ist ja die Literatur, die mit diesem Preis ausgezeichnet wird, auch wirklich ein Blick auf die Welt, in der wir leben. Denn da wird ja ausdrücklich Gegenwartsliteratur ausgezeichnet. Das kann ja auch helfen, sich zu orientieren in solchen Krisen, nicht?
Ja, gerade in dieser Situation der ersten Wochen der Corona-Krise, wo wir eigentlich so in einer Art Schwebezustand gelebt haben und man dann auch so existenzielle Fragen stellte, Fragen, wie kann man die Welt eigentlich neu sehen, da spielt natürlich Literatur eine zentrale Rolle. Und die Bücher, die von unserer Jury ausgewählt worden reflektieren sozusagen ein ganzes Weltspektrum. Im Gegensatz zu vergangenen Literaturpreisen handelt es sich diesmal nicht um die Literatur aus den großen Metropolen oder Migrationsliteratur, sondern um Literaturen aus ganz, aus den Rändern, wenn man so will. Und aber an den Rändern werden sozusagen die existenziellen Fragen unserer Zeit besonders deutlich.
Und toll ist ja auch in diesem Jahr, dass das diesmal quasi gerecht aufgeteilt wurde. Man hat nicht zwei Preisträger, es wird ja immer ein Autor und der Übersetzer oder die Übersetzerin ausgezeichnet, sondern alle, die quasi in die Endrunde gekommen sind, teilen sich die 36.000 Euro Preisgeld. War das auch eine Idee, die aus Corona entstanden
ist? Ja, die Idee entstand aus Corona, aber die Idee reflektiert in gewisser Weise den Geist des ganzen Preises, weil uns geht es ja weniger darum, einen Gewinner auszuzeichnen, sondern eigentlich mit der Shortlist eine ganze Bandbreite an Herangehensweisen, Auseinandersetzungen mit der Gegenwart vorzuführen, sodass jede Literaturpreisausgabe eigentlich ein ganzes Kaleidoskop an Perspektiven eröffnet. Und dem haben wir dieses Jahr dann auch finanziell Rechnung getragen.
Bernd Scherer, Sie sind hier auch Gastgeber. Wollen Sie noch irgendwem was sagen?
Ja, besonders möchte ich mich bedanken bei unserem Co-Sponsor Jan Slowak, der über 12 Jahre ja mit seiner Stiftung Elementarteilchen diesen Preis mit uns trägt und auch geschaffen hat, der ja auch einen Preis speziell auch für die guten Übersetzungen sind. Und gute Übersetzungen zeigen sich natürlich vor allem dann, wenn die Literatur sehr differenziert, sehr komplex ist. Und ich freue mich jedes Jahr auch genauso auf die Übersetzer, eigentlich wie auf die Schriftsteller selbst, die da kommen. Danken möchte ich natürlich auch der Jury, die mit uns diese komplexe Auswahl getroffen hat. Ich denke, es ist wirklich eine wunderbare Präsentation dessen, was momentan interessant ist und was vielleicht nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit steht.
Und wir gucken uns das gleich mit zwei Juroren genauer an. Bernd Scherer, der Intendant des Haus der Kulturen der Welt. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Der Internationale Literaturpreis 2020 wird heute verliehen, nicht wie sonst im Haus der Kulturen der Welt in Berlin, sondern hier in Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Lesart. 7 Juroren haben Gegenwartsliteratur aus der ganzen Welt gesichtet, denn dieser Preis ist nicht nur international, sondern ganz in unserer Zeit, in der Gegenwart verankert. 2 Mitglieder der Jury sind jetzt bei mir, die Autorin Heike Geißler und der Autor und Übersetzer Robin Detje. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
Hallo.
Können Sie das auch noch in anderen Sprachen? Ich habe mal geguckt, Dobre Doschli wäre bulgarisch, Welcome Englisch kriege ich noch hin. Könnten Sie irgendwelche Preisträger in Ihren Originalsprachen bei diesem Preis begrüßen?
Nein, dabei müssten Sie uns dann helfen, wenn wir Sie alle treffen auf dem Fest, das wir machen. Dann lassen wir uns das beibringen.
Was ist denn das Besondere an diesem Preis? Ist das dieses Tandem-Prinzip, dass man da eben auch den Übersetzer, die Übersetzerin mit auszeichnet?
Das ist bestimmt ganz toll daran, ja, dass diese Gleichwertigkeit von Übersetzung und Original, die ja jeder gute Autorin und jeder gute Autor weiß, dass ohne gute Übersetzung sein Werk und ihr Werk im Deutschen auch nicht mehr funktioniert, ja.
74 Verlage haben 135 Titel eingereicht mit Büchern in 29 verschiedenen Sprachen. 6 haben Sie jetzt für diesen Preis ausgewählt. Das waren jetzt ziemlich viele Zahlen. Was haben Sie denn, was bekomme ich da für einen Eindruck, wenn ich diese 6 Bücher lese, Frau Geißler?
Definitiv einen sehr vielfältigen, das heißt einen, der sich gar nicht so leicht zusammenfassen lässt, aber ich glaube einen ganz wunderbaren. Ich hatte irgendwann den Eindruck, dass es, was ja auch mit der Besonderheit in diesem Jahr zu tun hat, dass es eben nicht einen Preisträger, eine Preisträgerin gibt, sondern 6 prämierte Bücher und somit eben auch 12 Personen, die hoffentlich feiern können, dass es so eine Art auch Mixtape ist. Man macht jetzt keine Mixtapes mehr, aber es ist quasi so ein Mix, ja. Und der ist ganz vielfältig und bereichernd und ich glaube wunderschön und in viele Richtungen auch wahnsinnig kommunikativ sozusagen. Also es sind ganz viele Gesprächsangebote und vielleicht auch etwas pathetisch und dennoch ganz ernst gemeint Rettungsangebote.
Wonach sucht man denn als Juror, wenn man für diesen Preis eingeladen wird, Suchender zu sein? Ist das so eine Art Entdeckerliste, um die es da geht?
Das ist, ich suche nach Sachen, die uns den europäischen Blick verwirren. Und ich suche nach Sachen, die, und ich glaube, die ganze Jury tut das und das Haus der Kulturen der Welt tut das auch, wo man einfach einsieht, dass Europa ein wesentlich kleinerer und weniger bedeutender Kontinent ist als heute und wo man mit einer anderen Demut auf die Stimmen aus anderen Ländern und Kulturen guckt.
Das heißt, es geht jetzt nicht um Weltentdeckung im Sinn von so Reiseliteratur, sage ich mal platt, dass man einfach eben Lust kriegt, in so ein Land zu gucken, sondern es soll schon auch ein spezieller Zugang zu diesen Ländern, in denen die Autoren leben, sein. Experimentelle Literatur zum Beispiel.
Nein, das ist keine Tourismusförderung, was wir machen. Es geht schon darum, dass wir uns in die Perspektive der Autoren und Autorinnen, die dort sind, hineinversetzen können und mit deren Augen sehen.
Heike Geißler, können Sie sagen, ob es was Verbindendes zwischen diesen ganz verschiedenen Titeln gibt, die wir jetzt gleich vorstellen werden?
Definitiv ist es ihre Gegenwärtigkeit. Alle Texte sind relevant und haben unterschiedlichste Zugriffe und das verbindet sie aber dann auch. Alle Texte sind auch lesenswert tatsächlich. Vielleicht ergänzend noch zur letzten Frage, wo ich unterstütze Robins Aussage voll und ganz, würde aber noch hinzufügen, es geht immer auch um ein Lesevergnügen und dieses Lesevergnügen ist gar nicht leicht zu erreichen. Also ich oder wir alle und hoffentlich alle Menschen sind anspruchsvolle Lesende und diese Texte sind beste Voraussetzungen, um Lesegenuss zu haben, aber auch Blickerweiterung und bestenfalls eben auch so eine Art Persönlichkeitsentfaltung und es sind andere Formen von Weltreisen. Es ist halt sozusagen eine definitiv natürlich keine Reiseliteratur, aber wir reisen mit diesen Texten in Gefilde, die uns teilweise vollkommen fremd sind und das ist sehr wichtig.
Und bevor wir diese Reise angehen, steigern wir noch mal ein bisschen die Spannung, bevor wir die ersten beiden Preisträger vorstellen. Nigerias auch eins von 6 Ländern, aus denen die Preisträger für den Internationalen Literaturpreis in diesem Jahr kommen. Dazu kommen noch ihre Übersetzer, denn dieser Preis wird paarweise verliehen. Und jetzt haben wir es lang genug spannend gemacht. Hier ist jetzt mal der erste, das erste der in diesem Jahr ausgezeichneten Bücher.
Was für ein Wunder von James Noel. Was für ein Titel für ein Buch, das von dem schrecklichen Erdbeben auf Haiti handelt, das vor 10 Jahren viele tausend Opfer forderte, von der Cholera und anderen traumatisierenden Folgeerscheinungen.
Unsere Literatur ist seit Jahrhunderten stark beeinflusst vom Imaginären. Selbst ein furchtbares Geschehen wie das Erdbeben kann zu etwas werden, das uns anstachelt, anregt. Die Redewendung »Was für ein Wunder« steht für eine Art Weisheit der Haitianer, mit den Geschehnissen umzugehen.
Wie sein Protagonist Bernard hat James Noel selbst wenige Monate nach der Naturkatastrophe seine Heimat verlassen, für ein Schreibstipendium in Rom. Erst einige Jahre später kam er zurück, um seinen ersten Roman zu schreiben. Die rhythmische, mystische Sprache hat Rike Bolte aus dem Französischen übersetzt.
Auf den tränentreibenden Geruch des Todes hat sich der Gestank des Geldes gelegt. 3 Buchstaben, die wie 3 Schläge am Tor des Unheils klingen. N-G-O. N-G-O. N-G-O.
Was für ein Wunder von James Noel. Übersetzt hat das Buch aus dem Französischen Rike Bolte, die auch ein Vorwort zu diesem Text geschrieben hat. Wir gratulieren herzlich Heike Geißler und Robin Dethe. Können wir es auch in anderen Sprachen noch mal probieren? Das Gratulieren? Nee, Sie sind auch Übersetzer selbst.
Ich übersetze ja ins Deutsche, also ich muss ja vor allem gut Deutsch können.
Okay, gut, dann lassen wir es auf Deutsch. Das ist ja ein tolles Buch von James Noel über die Erdbebenkatastrophe von Haiti, aber er schreibt keine Reportage, sondern das ist eine Liebesgeschichte und er arbeitet mit ganz unterschiedlichen sprachlichen Mitteln und Textsorten. Hat Sie das an diesem Text begeistert?
Ich würde vielleicht sofort erstmal noch sagen, herzlichen Glückwunsch, James Noel und Rike Bolte.
Sehr gut.
Sein Tusch voller Konfetti natürlich auch. Stellvertretend vielleicht an dieser Stelle für alle, wenn ich es dann bei jedem Buch wiederhole, wird es eventuell
ein bisschen langweilig.
Ja, aber es ist nicht nur eine Liebesgeschichte. Oder wenn, dann ist es auch eine Liebesgeschichte sozusagen an... ja, an das Leben. Es ist aber auch eine Geschichte, in der es darum geht, sich zu wehren. Es klang jetzt in diesem Einspieler schon an, es geht darum, sich auch gegen Katastrophenökonomie, gegen das, was nach Katastrophen, nach Naturkatastrophen sich üblicherweise, wir alle kennen das aus medialer Berichterstattung, vollzieht. Und das sind eben weitere Katastrophen. Und James Noel schafft es, eine Sprache zu finden, die mich vom ersten Moment an überzeugt hat. Dieses Buch ist ein recht dünnes Buch, im Literatur Verlag erschienen. Ist, das aber sofort einnimmt und einfach ganz gewaltig auftritt. Also er versucht, es ist ein so kraftvoller Auftritt und diese Kraft ist aber auch notwendig, bedenkt man, dass hier die Gegnerin erstens die Erde ist, die Erde, eine sich vielleicht im Versuch befindende Erde, sich der Menschen zu erwehren, die Menschen loszuwerden. Auch darum geht es partiell in diesem Text. Aber es ist eben auch der Versuch, wieder Land zu gewinnen sozusagen und tatsächlich auch in einem ganz direkten Sinn. Ja, Haiti ist natürlich durch auch die NGOs, durch all diese Katastrophenökonomie den Haitianern enteignet worden. Und darum geht es in diesem Buch. Das ist eine große Kritik auch an den NGOs. Das Buch tritt oder der Autor bzw. der Protagonist Bernard tritt partiell fast phallisch auf. Ja, es ist ein irgendwie auch sehr sexuelles oder doch sexuelles Buch. Das hat mich am Anfang verstört und doch fand ich diese Sprachgewalt und die Erotisierung immer plausibel und überzeugend. Ja.
Über diese Sprachgewalt schreibt ja auch Rike Bolte in dem Vorwort. Das habe ich sehr fasziniert gelesen, was so ein Übersetzer da alles leisten muss, in was für Spezialgebiete man sich da reinarbeiten muss. Robin Dethe, Sie kennen das ja. Das ist schon Wahnsinn, oder? Mit was man da zum Teil umgehen muss.
Ja, das ist unglaublich. Das ist gerade bei diesem Buch unglaublich, weil es natürlich nun auch noch aus einem französischen Dialekt, aus dem haitianischen Französisch kommt. Da muss man also wirklich sich einlesen und einstudieren.
Wir haben ein Buch jetzt gehabt, das sich mit der Bewältigung einer Katastrophe auf einem sehr ungewöhnlichen literarischen Niveau auseinandersetzt. Aber es gibt noch ein Beispiel unter den Preisträgern und das führt uns in die Ostukraine.
Glückliche Fälle von Jewgenia Belorussets spiegelt das Grundrauschen des Krieges im Alltag ostukrainischer Frauen.
Das Schreckliche an Krieg ist, dass der Krieg vernichtet die Realitäten von Menschen, von persönlichen, kleine persönliche Welten, die aufgebaut werden, die zerfallen. Der Mensch vielleicht bleibt am Leben, er fängt ein neues Leben an, aber seine eigene Welt, seine Umgebung, seine Freunde, seine Art des Sehens, seine Art des Sprechens, das alles plötzlich verschwindet.
Jewgenia Belorussets hat viel fotografiert, dann für eine ukrainische Zeitung geschrieben. Glückliche Fälle ist das erste Buch der in Berlin und der Ukraine lebenden Künstlerin.
Es sind Texte und Geschichten, die man in keiner Fotoreihe, in keiner rein dokumentarischen Form fassen kann.
Und die das so schwer zu übersetzende Gefühl spiegeln, einen Krieg erlebt zu haben. Claudia Data hat dafür die deutschen Worte gefunden.
Herzlichen Glückwunsch also an Jewgenia Belorussets und ihre Übersetzerin Claudia Data. Ausgezeichnet werden die beiden für das Buch Glückliche Fälle. Dieses Buch jetzt ist ja kein reines Textbuch, sondern darin findet sich auch eine Art fotografische Erzählung. Und ich fand die Erzählweise auch so sehr eigenwillig, fast märchenhaft. Da heißen einzelne Texte, dass die Kinder im Handschuh fängt oder die Nadel im Hemd. Das klingt ja schon so wie ein Märchen. Was ist es für ein Blick auf den Krieg in diesem Land, den die Autorin da wirft?
Es ist ein Blick, der partiell uns vielleicht vertraut ist von Autoren wie Daniel Rahms. Etwas, das sozusagen teilweise überrealistisch oder surrealistisch anmutet. Und ich glaube, es ist eine Schreibweise, die kompetent ist, mit der Gegenwart umzugehen und vielleicht auch damit Erzählstränge, die permanent abreißen. Wir sind ja in diesem Buch eben im Jahr 2013/14 bei den Maidan-Protesten unter anderem da, und es gibt aber auch ein plötzliches Verschwinden von Menschen, viele der weiblichen Protagonistinnen, die vielleicht Partisanen werden. Man weiß nicht, was mit ihnen passiert. Und dieses Buch schafft es, indem es sich dann eben partiell auch der Märchenform bedient, einerseits quasi wie dokumentarisch oder realistisch zu erzählen, aber da man an der Realität scheitern muss, weil diese Realität überfordernd ist und in einem literarischen Text auch ganz und gar schwer zu handhaben, findet sie da einen Zugang, indem sie sich eben dieser Märchenmittel bedient, um zu erzählen und um aber auch die Schockmomente zu veranschaulichen, das Abreißen von Fäden. Partiell sind es eben dann auch Lebensfäden.
Robin Detier, was hat Sie an diesem Buch begeistert?
Naja, diese beiden Bücher, die wir jetzt bisher ausgezeichnet haben, zeigen, was Sprache kann und wie unterschiedlich Sprache auf Wirklichkeit reagieren kann. Wir haben einmal den Noel, der selbst eine Sprachgewalt aufbaut, ein eigenes sprachliches Erdbeben zur Abwendung von Naturkatastrophe und politischer Katastrophe. Und in den glücklichen Fällen haben wir mehr tänzerische Ausweichbewegungen, die ihre ganz eigene Schönheit haben.
Also wir gratulieren nochmal Jewgenia Belorussets und ihrer Übersetzerin Claudia Data sowie James Noel und seiner Übersetzerin Rike Bolte. Wir feiern hier heute den Internationalen Literaturpreis. Der wird nicht wie sonst im Haus der Kulturen der Welt in Berlin verliehen, sondern in dieser Stunde in unserer Sendung. Und wir hatten jetzt schon zwei eindrückliche Beispiele für Alltagsbewältigung mit ganz besonderen literarischen Mitteln. Aber Heike Geißler und Robin Detier, es werden bei diesem Preis natürlich auch besondere Erzählperspektiven ausgezeichnet. Was fanden Sie da in diesem Jahr besonders herausfordernd bei der Auswahl?
Die große Breite einfach, und das ist ja, wir suchen ja nicht nach einer Erzählperspektive, sondern wir suchen nach einer multiperspektivischen Preisträgern in einer multiperspektivischen Welt. Also die Herausforderung war, die Breite zu finden.
Und eine ganz ungewöhnliche kommt aus Nigeria. Lassen wir mal den nächsten Kandidaten oder Preisträger aufs Podest.
Das Weinen der Vögel von Chigozie Obioma erzählt die tragische Geschichte des jungen nigerianischen Geflügelbauer Nonso, der sich gegen gesellschaftliche Barrieren stemmt und gegen sein Schicksal, das ihm wieder und wieder hart mitspielt. Chigozie Obioma erzählt eine universelle Geschichte über Verantwortung, die gleichzeitig fest in der mythologischen Tradition Nigerias verwurzelt ist.
Die Indigene sagen, wenn eine Wand kein Loch hat, kommen keine Eidechsen ins Haus. Selbst wenn ein Mensch Sorgen hat, solange er nicht daran zerbricht, lebt er weiter.
Es ist der zweite Roman des Anfang 30-jährigen Obioma. Beide waren für den Booker-Preis nominiert. Aus dem Englischen übersetzt hat ihn Nikolai von Schweder-Schreiner.
Er sagte immer, die Hühner wüssten, dass sie nichts anderes tun können als weinen und dieses Geräusch machen. Ukuku, ukuku.
Das Weinen der Vögel, ausgezeichnet mit dem Internationalen Literaturpreis. Der Autor Chigozie Obioma sowie sein Übersetzer Nikolai von Schweder-Schreiner. Herzlichen Glückwunsch den beiden. Heike Geißler und Robin Detje, was ist das eigentlich für ein Buch? Würden Sie sagen, ein politischer Roman über die sozialen Konflikte in Nigeria oder geht es über die postkoloniale Verfassung des Landes? Kann man das überhaupt irgendwie richtig zusammenfassen?
Also Bücher, die über irgendwas sein wollen, sind ja
wollen
nie
Sie gar
die
nicht
besten
auszeichnen.
Bücher, sondern das ist ein großes, großes Epos, das im Piper Verlag erschienen wird. Wir sollten die Verlage nicht so wegfallen lassen. Die werden schon auch mit ausgezeichnet für ihren verlegerischen Mut, finde ich. Das ist wirklich ein Schelmenroman, ein Werk, wo man ganz von unten eine Kultur sieht. Und vor allem ist das ein Werk, das unsere Perspektive und unseren Blick eben zwingt auf dieses aufgespalten sein eines Kontinents, des Kontinents Afrika zwischen Kosmologie, zwischen Mythologie, zwischen Religion und zwischen moderner Realität. Und wir erleben da Szenen, wo also ein alter Schutzgeist, Shi aus der Kosmologie der Igbo, einem jungen Hühnerhändler helfen muss, eine neue SIM-Karte fürs Handy zu finden. Das heißt, dieses Buch schafft wirklich diese Bandbreite zwischen dem in der Vergangenheit verwurzelt sein und dem heute modern leben zu müssen. Und zeigt uns ein modernes Afrika auch.
Schafft der Autor das auch über diesen Erzähler, diesen alten Schutzgeist, dass es quasi das Erzählen so ein Akt der Selbstermächtigung wird? Also Afrika erzählt seine Geschichte selbst?
Natürlich. Das ist ein Buch, das wirklich ganz stark darauf basiert, dass man sagt, wir versuchen jetzt nicht dem Westen zu vermitteln, wie Afrika ist, indem wir eure literarischen Formen nehmen, sondern das ist eine Geschichte, die ganz von uns kommt. Ist mir ganz wichtig und ist uns allen ganz wichtig an dem Buch. Wir hatten viele Bücher von jungen schwarzen Autorinnen und Autoren, die versuchen, so die neue Margaret Mitchell, die schwarze Margaret Mitchell zu werden und so Bestseller zu produzieren. Das ist dieses Buch nicht. Dieses Buch beharrt auf seiner Perspektive.
Und es versucht ja auch auf ganz eigensinnige Weise Tradition und Moderne zu verknüpfen, kam mir so vor.
Das Buch schafft das wie mit Leichtigkeit, muss man sagen. Es erzählt ja auch eine tragische Geschichte, die, ich glaube, es ist nicht zu viel vorweggenommen, wenn man sagt, das geht böse aus, ja, für den Protagonisten. Aber die Geschichte wird erzählt von diesem Chi, der ein Schutzgeist ist, nämlich der Schutzgeist des Protagonisten. Und dieser Chi spricht ein Plädoyer, sozusagen in der kosmologischen Götterhierarchie für seinen Schützling. Und es ist ein so einnehmendes und überzeugendes Plädoyer. Erstens wünsche ich mir selber persönlich so eine Art Schutzgeist, ja, der diese Dinge tut. Und es ist eine gute und irgendwie konstruktive Vorstellung, dass es in eine Instanz geben könnte, die derlei vermag, die derlei Überblick vielleicht auch hat. Möglicherweise ist das auch ein bisschen bedrohlich. Aber dieser Chi ist eine wahnsinnig einnehmende, überzeugende, teilweise weise, aber nie allwissende Figur. Und sein Plädoyer ist so überzeugend und geht natürlich ganz schön mit Fehlern um. Und das sind Fehler, die der Protagonist macht, aufgrund der Beschaffenheit der Welt. Und man möchte ihn aufhalten, er ist wie so ein Michel Kohlhaas partiell. Und das ist tragisch. Und ich habe das Buch dann teilweise eben auch wie mit geschlossenen Augen gelesen, aber die unabwendbare Katastrophe eben doch gelesen, weil dieser Chi einen von Seite zu Seite trägt.
Im Original heißt das Buch übrigens Orchestra of Minorities, also Orchester der Minderheiten. Und damit setzt sich auch das nächste Gewinnerduo auseinander. Isabel Weidner wird mit ihrer Übersetzerin Anne Cotton für Geile Deko ausgezeichnet.
Geile Deko von Isabel Weidner ist mehr als oberflächlicher Glitzertand. Die experimentelle Novelle ist der Versuch der Autorin und Kulturtheoretikerin, ein ganz eigenes Genre zu begründen. Transliteracy nennt sie den interdisziplinären Ansatz einer queeren, avantgardistischen Poesie.
On the other hand, Tulip was posturing atop the Formica tabletop like a formidable female stallion.
Auf der anderen Seite posierte Tulip auf der Resopaltischoberfläche wie ein beeindruckender weiblicher Hengst. Ganz so wie der Pegasus auf Bellas Sweater ein geflügeltes Pferd war, war Tulip ein Wellensittich mit atypischen Hufen.
Es ist der, wie sie sagt, repetitorische Slapstick zwischen Hochkultur und Klassenbewusstsein, der die österreichisch-amerikanische Übersetzerin Ann Cotton direkt begeistert hat. Die Klippen aus hemdsärmeligen Wortschöpfungen und Sprachmetamorphosen hat sie dankbar angenommen.
Das ist ja etwas, was ich fast gar nicht als Arbeit wahrnehme, weil es das Spaßigste ist. Also was mir mühsam ist, sind die Wiederholungen, das nochmal nachkontrollieren. Ein paar Mal habe ich nämlich sogar einen Satz übersprungen, wo dann ganze Abschnitte mehrmals kommen. Das ist für mich die Arbeit oder das ist die Herausforderung.
Ann Cotton, die für ihre Übersetzung von Isabel Weidners Geile Deko ausgezeichnet wird. Herzlichen Glückwunsch an beide. Und auf die Verlage kommen wir auf jeden Fall noch zu sprechen. Herr Dieth, ich will sie noch nicht jedes Mal sagen. Das war jetzt ein Stück experimentelle Literatur, eine experimentelle Novelle, queere Poesie. Was ist denn das eigentlich?
Das ist vor allem im Merve Verlag ein Buch des reinen Sprachgenusses. Slapstick ist ein tolles Stichwort dafür. Das ist ein Buch, das anders als der Obioma alles ganz eng zusammenzieht ins Reich der Sprache in einer vielleicht eng begrenzten Szene und dort Genuss in der Sprache findet und eine Art von Genuss, die dann wieder politisch wird, weil sie sich ja durch diese Sprache wieder behauptet. Das ist bestimmt kein Buch für Menschen, die schon von einem Gendersternchen überfordert sind, aber es ist ein Buch für Menschen, die sich mitreißen lassen wollen von diesem champagnerartigen Humor des Buches. Übrigens sagt die Autorin, dass die deutsche Übersetzung besser sei als das Original. Das finde ich übertrieben, das finde ich nicht so, aber es ist eine tolle Übersetzung.
Geile Deko ist der Titel. Ist auch die Sprache nur als Deko möglich und denkbar in diesem Text?
Na, als Deko und aber geil. Also das ist ja auch die Behauptung, dass Deko im Grunde nicht oberflächlich ist und zu vernachlässigen, sondern sie ist auch geil.
Wenn man jetzt beide Bücher, die wir jetzt vorgestellt haben und ausgezeichnet haben, nebeneinander legt, könnte man sagen, beide versuchen eine eigene Stimme, eine eigene Sprache für Minderheiten zu finden, Heike Geißler?
Nun, das könnte man sagen. Wahrscheinlich ist es etwas, das sich über ganz viele und sicherlich, ich glaube, jetzt doch über alle Bücher dieser PreisträgerInnenliste sagen lässt. Vielleicht noch zu diesem Text von Isabel Weidner, übersetzt von Ann Cotton. Ich fand jetzt gerade sehr, sehr schön, was Ann Cotton im Einspieler sagte, dieser Spaß und dass ihr das nicht wie Arbeit vorkam, denn tatsächlich ist es etwas, was auch beim Lesen passiert. Ich bin auf eine Art weit davon entfernt, sagen zu können, worum geht es in diesem Text, aber keinesfalls ist es nur Deko. Wenn, dann ist es ein vollkommen lustvoll, übermäßig eingerichteter Raum, vielleicht sogar eine Art Welt. Und da kann man sich mit Spaß darin bewegen, verliert definitiv den Überblick ab und an und das aber auch bereitwillig. Und das finde ich vollkommen vergnüglich. Und es ist schön, wenn sich der Spaß, die Freude der Übersetzerin eben auch auf mich überträgt. Ich hatte den Eindruck, ich lese auch eine Kommunikation zwischen beiden. Und das ist auch etwas, das vielleicht bei anderen Büchern erstmal, was ich dann nicht in der expliziten Form gelesen habe. Und das ist sehr bereichernd und eben freudvoll.
Und ich finde den Minderheitenbegriff immer so ein bisschen leicht herablassend, hat so ein Mitleid. Ich glaube nicht, dass wir es hier mit Minderheiten zu tun haben. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, wo in einem großen wilden Nebeneinander und wir gucken uns einzelne Gruppen dieses Nebeneinanders an, wo wir sonst vielleicht nicht so hingucken, aber alle diese Gruppen sind ja gleichberechtigt nebeneinander.
4 Romane und 8 Preisträger haben wir jetzt schon vorgestellt. Vor dem Finale machen wir es nochmal spannend. Der internationale Literaturpreis zeichnet Gegenwartsliteratur aus der ganzen Welt aus. 4 Romane haben wir schon vorgestellt. Hier ist Nummer 5.
Die Sanftmütigen von Angel Igov war in Bulgarien eine kleine Sensation, denn der Autor thematisiert, was seit Jahrzehnten als Tabu gilt, die sogenannten Volksgerichte, die aus Moskau gesteuert nach dem Zweiten Weltkrieg das Todesurteil über weite Teile der bürgerlichen Eliten verhängten. Erzählt wird die Geschichte von einem vielstimmigen Chor von Straßenjungs, eine Herausforderung für den Übersetzer Andreas Tretner.
Also man muss diesen Erzähler wirklich peinlich genau hinterher, diesen Erzählern, die aber natürlich so mit einer ganz gleitenden Stimme sprechen, nicht etwa so eine Crowd sind, sondern ganz pointiert. Und sie ändern sich in der Perspektive manchmal mitten im Satz. Deswegen auch dieser Eindruck eines Chors auf der Bühne, die dann mitunter auch beiseite sprechen, wie die Regieanweisungen früher klassischerweise hießen, ja, also oder ins Publikum sprechen.
Mit seiner Art, die vielstimmige Erzählung kongenial zu übersetzen, baut Andreas Tretner wirken für die Leser.
Wer das liest, der muss auch mit gespitzten Ohren sozusagen lesen, weil da gibt es bei den Dialogen nicht mal An- und Abführungen. Auch die Personen sind so ineinander verschränkt, dass man schon sehr gestisch übersetzen muss, damit man das so abhebt voneinander.
Der 5. Preis geht also an den Roman Die Sanftmütigen von Angel Egoff, aus dem Bulgarischen übersetzt von Andreas Tretner. Heike Geißler und Robin Detier, wofür möchten Sie den beiden gratulieren?
Hier möchte ich auch dem Verlag gratulieren, dem
ETA-Verlag.
Ja, weil das ist schon ein Anlass, ein bisschen über Jury Light auch zu sprechen. Wir gucken wirklich ganz, ganz interessiert auf die kleinen Verlage, die oft ganz tolle Sachen entdecken, die unbedingt entdeckt werden müssen, an denen die großen Verlage vorbeigehen, die aber oft nicht die Kraft und Energie haben, das in dem letzten Qualitätsschritt über Übersetzung und Lektorat auf eine Stufe zu heben, die sie preiswürdig macht. Und das ist jetzt einem Einfrau-Verlag hier gelungen und hat diese Wichtigkeit erkannt, dieser Verlag, und sich Förderung besorgt. Das freut uns einfach auch ganz besonders. Und das ist auch eine Auszeichnung für diese verlegerische Energie. Das ist ein tolles Buch. Es ist ein sehr politisches Buch. Es ist auch aus Osteuropa ein ungewöhnliches Buch, weil es nicht in einem so gemütlichen Wodka-Rausch versöhnlich endet. Es ist ein unversöhnliches Buch. Große Klasse. So gut wie dieser Übersetzer möchte ich übersetzen können. Da bin ich ganz einfach neidisch. So gut möchte ich auch mal Deutsch können.
Und das ist ja auch das Tolle an diesem Preis. Man kann es nicht oft genug sagen, dass da eben auch tatsächlich mal die Übersetzer mit ins Rampenlicht gestellt werden.
Genau, und das ist tatsächlich viel, viel, viel zu selten. Das sollte eigentlich Standard sein, denkt man denn natürlich. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung, nämlich als übersetzte Autorin. Ist so abhängig von einer guten Übersetzung, und eine schlechte kann ganz viel kaputt machen. Und das ist auch, wenn man vielleicht, ohne jetzt von dem Buch ablenken zu wollen, eine Erfahrung dieser Juryarbeit ist, dann manchmal doch eben merkt, dass der Quelltext ist, hat so viel Potenzial, ist möglicherweise ganz und gar bezaubernd, aber die Übersetzung ist vielleicht nicht geglückt. Oder umgekehrt, ja, auch diese Fälle gibt es ja. In diesem Fall haben wir es mit einer wirklich herausragenden Übersetzung zu tun. Schon die erste Seite macht so viel Lust, da ist so viel Sprachlust in diesem Text. Und ganz beeindruckend sind diese Sanftmütigen, die hier erzählen, die aber eben auch dann vielleicht so sanftmütig nicht sind. Wir haben es gehört, es geht um diese Gerichte, um die Volkstribunale, und wer aber am Ende möglicherweise Recht spricht oder wer erzählt die Geschichte am Ende, das sind eben nicht die sozusagen sich selber eigentlich ins Unrecht setzende Gerichte, ins Unrecht setzenden Gerichte, sondern das sind dann vielleicht und hoffentlich doch diese Sanftmütigen, dieser Chor, der sehr, sehr viel weiß, aber keinesfalls übergriffig auftritt.
Also ich habe bis jetzt den Eindruck gewonnen, dass der Preis und diese Preisträger tatsächlich auch ein Stück Literatur abbilden, wo viel zu wenig hingeguckt wird. Tolle Übersetzungen, wahnsinnig engagierte Verlage, die sich wirklich was trauen. Und der 6. Preisträger, der fasst das für mich irgendwie alles, diese Liebe zur Literatur zusammen. Stellen wir ihn mal vor.
Der Zirkel der Literaturliebhaber von Amir Hassan Çeyeltan ist ein autobiografischer Blick in die Familiengeschichte des Autors. Jeden Donnerstag kam der Literaturzirkel im Haus seiner Eltern in Teheran zusammen. Draußen herrschten aufs Brutalste erst der Schah, dann die Mullahs. Drinnen wuchs auf dem perlenbestickten Kanapee die Hingabe an die Kunst.
So erinnere ich mich an meine Vergangenheit. Der Winter, in dem wir Rumis Masnavi gelesen, der Frühling, in dem wir uns Ferdowsis Buch der Könige erneut vorgenommen haben, und so fort. Diese Donnerstage überstrahlen andere Erinnerungen völlig und strukturieren meinen Kalender. Sie versetzen mich in mein ganz persönliches Paradies, das mir mein Liebstes beschert hat, die Freude an der Literatur.
In seinem Roman huldigt Amir Hassan Çeyeltan die Kraft der Literatur, nicht nur in Zeiten größter politischer Krise. Übersetzt aus dem Farsi von Jutta Himmelreich.
Selbst wenn ich noch weitere 1000 Jahre lebe, wird man am Ende nur sagen, ich bin zur Welt gekommen, habe eine Kindheit verbracht, mich in die Literatur verliebt und bin gestorben.
Der Zirkel der Literaturliebhaber von Amir Hassan Çeyeltan, aus dem Farsi übersetzt von Jutta Himmelreich. Auch diesen beiden herzlichen Glückwunsch. Und das ist ja wirklich ein Roman über die rettende Wirkung des Lesens, über die Kraft der Literatur, oder?
Durchaus, ja. Und das fand ich am Anfang vielleicht dann noch gar nicht so überzeugend, weil es ein bisschen vielleicht zu einvernehmlich ist. Ja, auch dem Titel entsprechend der Zirkel der Literaturliebhaber. Genau das passiert. Es ist dieser Zirkel der Literaturliebhaber und sie haben die Literatur verständlicherweise überbordend lieb, sozusagen. Und sind natürlich auch Experten. Aber das entwickelt sich dann doch auf eine sehr überzeugende Art und Weise, nämlich die Welt, die versucht wird, draußen zu halten. Und es ist ja in dem Fall im Iran eine sich komplett auch verändernde Welt. Es geht um die Zeit der islamischen Revolution und die Jahre danach und ein paar Jahre davor. Diese Welt dringt immer mehr ein und überformt die Literatur. Es gibt Zensur, es gibt aber eben auch Tötung sozusagen, ja, oder tatsächlich Mord an Autoren, Autorinnen. Und wie diese Welt eindringt und wie der Text nicht mehr umhinkommt, das auch im Rahmen dieser Literaturliebhaberei dann zuzulassen und aufzunehmen, das macht den Text dann eben zu einem wirklich auch sehr relevanten und guten.
Und jetzt ist der Autor ja schon relativ bekannt. Ist das aber grundsätzlich ein Anspruch dieses Preises, auch Leute bekannter zu machen ansonsten?
Das ist kein Schaden, wenn das passiert, ja. Aber es ist nicht das, was wir suchen.
Vielen Dank, Heike Geißler und Robin Detje, dass wir hier zusammen waren und die internationale Gegenwartsliteratur feiern konnten. Wir stoßen damit unserem Wasser, was wir hier im Studio haben, gleich nochmal kräftig drauf an. Und auch herzlichen Glückwunsch allen Preisträgern des diesjährigen Internationalen Literaturpreises. Sie können natürlich alle Namen, alle Verlage, alle Übersetzer, alles, was wir hier besprochen haben, auch nochmal bei uns online nachlesen unter deutschlandfunkkultur.de. Und zu guter Letzt lassen wir auch alle für Sie nochmal aufs Siegertreppchen steigen.
Es geht um eine Atmosphäre oder um etwas, was man nicht unbedingt direkt als eine unmittelbare Erfahrung hat, sondern um etwas, das man als Luft einatmet und ausatmet.
Dass der Leser sich nicht verirrt, muss der Übersetzer ihm sozusagen die Brücken bauen.
Peggy was the bye-bye saying, never to be seen again type of migrant Pegasus. This was Peggy, the let's get the hell out of here Pegasus. This was auf Nimmerwiedersehen Peggy.
Das war auf Nimmerwiedersehen Peggy. Peggy zog am Zügel und sie machte keine Gefangene.
Mon premier roman s'appelle Belle Merveille. C'est une expression créole, une expression haïtienne, qui traduit l'extraordinaire.
Selbst wenn ich noch weitere 1000 Jahre lebe, wird man am Ende nur sagen, ich bin zur Welt gekommen, habe eine Kindheit verbracht, mich in die Literatur verliebt und bin gestorben.